Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebinged, dem Movie Break Serien Podcast. Mittlerweile mit der Nummer 22 und natürlich wieder an meiner Seite der Stu. Hallo Stu.
Hallöchen.
Genau, wir haben wieder Serien geschaut, nachdem wir uns zuletzt ja so ein bisschen durch Disney Plus gekämpft haben. Also wir schauen eigentlich immer Serien, aber jetzt haben wir noch mehr Serien geguckt, weil aktuell befinden wir uns auch viel zu Hause. Ne, ihr wisst vielleicht warum. Genau, und nutzen die Zeit natürlich dann auch einfach, um halt auch Serien zu gucken, um euch natürlich dann auch zu erzählen, was sich lohnt und was sich vielleicht nicht lohnt. Heute haben wir wieder so ein paar Sachen, die wir in die Kategorie Mein Herz für Serien gestopft haben und zwei Serien, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, allerdings diesmal nicht gemeinsam, beziehungsweise bei Haus des Geldes kann ich schon ein bisschen was erzählen. Ne, das machen wir als erstes gleich, weil ich auch die ersten drei Staffeln mitgeguckt habe. Allerdings hast du jetzt schon die 9 Folgen gesehen, nicht alle, aber du hast schon mal einen Blick riskiert, richtig?
Ja, genau. Die ersten 4 Folgen wurden mir dargeboten von Netflix und dieses Angebot habe ich sehr gerne angenommen.
Genau. Wann kommen denn die 9 Folgen?
Die 9 Folgen kommen am Freitag, den 3. April. Mhm. Und dann sehr gespannt drauf.
Magst du mal ganz kurz erzählen, was denn überhaupt Haus des Geldes ist?
Ja, sehr gerne. Haus des Geldes ist nicht, wie ich früher angenommen habe, ein spanisches Remake von House of Cards. Das hat damit nichts zu tun. Ich dachte das wirklich tatsächlich eine kurze Zeit lang. Es ist eine spanische Serie, die davon handelt, dass ein kriminelles Mastermind, nur als Professor genannt, mehrere kriminelle Leute rekrutiert, um mit ihnen den größten Coup der Geschichte durchzuziehen. Und sie haben vor, die Gelddruckerei von Spanien zu überfallen. Das passiert in den ersten 2 Staffeln, wobei jetzt muss man aufpassen, bei Netflix heißt es nicht Staffel, sondern Teile. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, Teil 1 und Teil 2 ist eine Staffel und Teils 3 und 4 sind die zweite Staffel. Also jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt vielleicht hier aus Dummheit auch mal sage Staffel 4, ich meine damit Teil 4, der wie gesagt am 3. April kommt. Ja, die Serie ist, die ersten beiden Teile, also die erste Staffel, die wurden für den spanischen TV-Sender produziert. Die hat sich dann Netflix einverleibt und das kam so gut an, dass Netflix dann halt die zweite Staffel beziehungsweise Staffel Teil 3 und Teil 4 produziert hat. Der dritte Teil kam letzten Sommer, ich glaube im Juli war es, und die Serie ist sehr erfolgreich. Die Serie war so eine Art, ich würde sagen, bei Netflix wirklich so ein Sleeper-Hit. Denn Teil 1 wurde kurz vor Weihnachten 2017 veröffentlicht. Das hat noch nicht so viele Leute interessiert. Und dann, als sie den zweiten Teil im April 2018 veröffentlicht haben, da rollte so die Hype-Train langsam los, von der ich dann auch erfasst wurde. Und habe mich dann halt überwunden, habe da mal reingeguckt. Und ich weiß noch, von Anfang an war mir klar, okay, es gibt da Sachen in der Serie, die ich wirklich nicht mag. Aber ich stehe auf solche Banküberfall-Heist-Filme einfach. Und wenn man das mag, ist Haus des Geldes halt wirklich in Sachen Serie gerade wirklich das Optimum, was man bekommen kann. Ja. Du hast ja auch gesehen, die ersten 3 Teile, ne?
Genau, also wer mich kennt, weiß, dass ich Serien gerne beobachte, bevor ich sie gucke und in meine Liste packe. Ich habe eine sehr, sehr lange Liste für Serien und hatte dort Haus des Geldes schon nach dem Teil, das ist echt kompliziert mit diesen Staffeln und Teilen, nachdem Teil 1 dann veröffentlicht worden ist und Teil 2 kam, hatte ich die Serie schon auf dem Schirm und hatte auch immer die Wertungen beobachtet und dachte mir so, das kann doch nicht angehen, dass die so krasse Wertungen hat. Ja. Hatte mir mal einen Trailer angeguckt und dachte so, sieht schon irgendwie interessant aus, aber spanische Serie, da kommen wir übrigens gleich noch zu, ne? Also eine ausländische Serie aus Spanien. Also ich kannte so spanische Filme, die haben so ein paar Kracher in den letzten Jahren gebracht. Mittlerweile ist das ein ganz anderes Niveau. Und dachte mir so, okay, aber jetzt machst du endlich mal. Und hab dann tatsächlich diese erste Staffel oder die ersten beiden Teile in einem Rutsch weggeguckt.
Ich auch,
und war vollends begeistert. Und ich sehe das wie du. Es gibt so ein paar Sachen, die stören mich und die kann man auch auf jeden Fall und sollte man auch kritisieren. Aber der Rest ist einfach sehr cool gemacht und dieses Heist-Thema wird da einfach so toll auch inszeniert und dargestellt. Und es macht einfach Spaß, diesen Figuren da auch beim Kämpfen, Leiden, Stehlen, Intrigieren und allen zuzugucken. Ja. Genau, dass ich dann halt einfach am Ball geblieben bin und ich freue mich tatsächlich schon sehr auf die neuen Folgen und bin gespannt, was du gleich so erzählst, ob das dann von der Qualität, ich finde, der dritte Teil hat so ein bisschen nachgelassen,
ja.
Ob da wieder ein bisschen mehr Schwung auch drin ist.
Vielleicht sollten wir, bevor wir zum dritten Teil kommen, da wir die ersten Teile ja gemeinsam geguckt haben oder wir beide sie gesehen haben, vielleicht mal erzählen, was sind denn überhaupt die Schwachpunkte? Also ich muss sagen, die erste Folge fängt an und ich wusste sofort, dieses Voice-Over geht mir herb auf den Sack. Ja? Ja. Also Tokio ist eine dieser Bankräuberinnen, eine sehr energische, sehr leidenschaftliche Person, ja, eine junge Dame. Und dieser Voice-Over ist oft sehr wichtig, manchmal übertreiben sie es aber auch, vor allem, weil sie dann auch immer so geschwurbelt redet, dass ich mir denke, das passt gerade nicht, das stört mich. Und das Zweite, was der Serie angekreidet werden kann, ist, wenn man ganz ehrlich ist, es ist im Prinzip fast schon eine Seifenoper, was da halt eben hinter diesen verschlossenen Banktüren oder Tresortüren vorgeht, das ist halt wirklich, wo ich mir denke, Leute, ernsthaft, ihr zieht gerade den Raub eures Lebens durch, den größten Raub der Weltgeschichte. Und jetzt geht's plötzlich darum, wer liebt hier wen und wer war mit wem zusammen. Und das verleiht der Serie eine gewisse Dynamik. Aber es gab oft Momente tatsächlich, wo ich dachte, könnten wir uns vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren? Das wäre jetzt echt ganz nett.
Mhm, genau. Also sie geht ja eigentlich nicht lange. Ne? Also wenn man mal so guckt, jede Staffel hat, jetzt muss ich selber so überlegen, nicht viele Folgen, ne?
Ja, also Staffel, sind also
so 8 Folgen, 9 Folgen.
Nee, also das ist das Besondere. Und zwar, ich habe ja gesagt, die erste Staffel lief beim spanischen TV-Sender. Und ja. Netflix hat die einfach neu zusammengeschnitten, sodass Teil 1 13 Folgen hat. Dazu muss man aber sagen, dass die Ursprungsfolgen in Spanien halt bis zu 80 Minuten oder 70 Minuten gingen. Und der erste Teil, die Folgen, die haben jetzt so roundabout 40, 50 Minuten. Also Netflix hatte einfach so ein bisschen anders die zusammengeschnitten, die Folgen des ersten, glaube ich, auch des zweiten Teils. Also der erste Teil hat 13 Folgen, der zweite Teil hat 9 Folgen und der dritte Teil hat nur 8 Folgen.
Okay. Genau, aber was ich darauf hinaus wollte, ist, dass die Laufzeit halt immer so war und gerade was du angesprochen hast mit diesen Seifenoper-Gedöns, ne? Also dass halt immer irgendwo Liebe, Hass, Beziehung, Verflechtungsgedöns entstanden ist, hatte ich tatsächlich immer das Gefühl, okay, hier wird jetzt wieder so ein bisschen Tempo rausgenommen.
Ja.
Ich möchte aber gerne sehen, wie es weitergeht und so. Und genau, hatte ich tatsächlich auch immer oft das Problem. Nichtsdestotrotz sind die Figuren aber irgendwie so charmant und interessant, dass man einfach am Ball bleibt. Und natürlich auch, die Serie ist an vielen Stellen dann doch überraschend. Mhm. Es ist manchmal auch sehr hanebüchen, was dann kommt.
Ja.
Aber es macht halt Spaß. Und das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr starkes Phänomen, was die Serie auch erzeugt hat. Dieses Gefühl, was ja auch in der Serie selbst, zumindest in der ersten Staffel ja erkennbar ist, dieser Kampf gegen das System, gegen so eine Ungerechtigkeit, ne? Mhm. Jemanden das Geld wegzunehmen, wo es eigentlich gar nicht wehtut und es dann auch irgendwo hinzugeben. Das kommt ja später dann auch alles dann, ne? Und dann natürlich Bella Ciao, was ja dann auch durchaus kurzzeitig als Song in den Charts war, ne?
War ein Sommerhit, ja.
War ein Sommerhit. Wenn man dann nochmal auf die Historie des Liedes guckt, kann man das sehr, sehr stark kritisieren auch, sollte man auch. Nichtsdestotrotz war das dann auch so, also es hat so eine Dynamik angenommen und auch diese Masken, die sie ja tragen, die stehen ja mittlerweile auch für dieses Symbol, was halt auch in der Serie selbst da ist, ne? Mhm. Und diese Dynamik, die du meintest, plus das dazu, das ist halt schon sehr fasziniert einfach in dieser Serie.
Das Besondere halt an diesen Seifenopern-Elementen ist, so stark ich sie kritisiere, so wichtig sind sie aber letztlich, weil gerade durch diese Elemente dieser Theatralik passieren ja immer die größten Fehler, die dann wieder dafür sorgen, dass die Spannungsschraube weiter angezogen wird. Deswegen, ich würde diese Seifenoper-Elemente nicht missen wollen tatsächlich, auch wenn ich sie manchmal wirklich übertrieben finde. Ich glaube aber wirklich, das ist so das Öl in diesem Motor. Ne? Mhm. Weil wenn du wirklich diese Seifenoper-Elemente rausnimmst, wäre die Serie, also die erste Staffel der 1 und 2 nach 3 Folgen vorbei. Da wären die mit dem Geld raus, fertig, Schluss, Ende.
Ja, aber es gibt eine Figur, die gibt mir richtig auf den Keks.
Okay, welche?
Und das ist dieser Typ in der Bank in dem ersten Teil. Der da die Affäre hat.
Arturo?
Arturo,
dieser genau. Bankdirektor, ja. Ja.
Genau.
Ja.
Der geht mir so hart auf den Sack. Das gibt's gar nicht.
Ja, der ist ja auch im dritten Teil wieder mit dabei.
Ja, genau. Ja.
Wo ich auch sagen muss, so, dass das, sie haben ihn halt nur mit reingebracht, weil er ja, und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wir spoilern jetzt hier definitiv die Teile 1 bis 3. Ich werde jetzt gleich, wenn ich zu Teil 4 komme, nicht spoilern, keine Angst, aber ich glaube, jetzt können wir schon sagen, dass wir spoilern 1 bis 3.
Ja.
Der hat ja eine Affäre mit seiner, ist es eine Sekretärin, Mitarbeiterin, ich weiß es nicht. Und die wird ja dann später auch zum Mitglied dieser Bande, als zwar als Stockholm, was ja ganz ulkig ist, genau. Nämlich Stockholm-Syndrom. Ja. Und die treffen sich halt dann im dritten Teil wieder. Also, ne, und sie hat ja sein Kind geboren, was jetzt aber halt von diesem anderen Bankräuber Denver großgezogen wird.
Ja.
Und das ist auch so, wo ich denke, okay, gerade wenn man die ersten beiden Teile gesehen hat, dann weiß man schon, warum sie es gemacht haben, damit halt wieder so eine Dynamik entsteht. Denn Denver ist ja so ein Hitzkopf, wo man sich auch fragen kann, warte mal, wenn ich den perfekten Raubüberfall durchziehen will, warum hole ich meinen Hitzkopf ins Boot? Ne? Aber gut, ja. Man muss da, was Logik angeht, schon einiges hinnehmen. Aber es ist zum einen unglaublich gut inszeniert. Die Figuren, wie du es schon sagst, sind sehr charmant, sehr interessant. Mhm. Ich könnte, glaube ich, wirklich... Ich habe mir, nachdem ich die 4 Folgen jetzt gesehen habe, nochmal die ersten 2 Folgen des ersten Teils angeguckt.
Ja.
Und ich muss sagen, ich könnte einfach stundenlang zugucken, wie der Professor Dinge erklärt.
Ja, das stimmt.
Wirklich.
Ja, ja, das ist wirklich cool, ja. Also das ist auch, glaube ich, eine, also das macht ja auch diese Serie aus, diese Erzählkunst, ne? Also dass dann halt immer wieder zurückgeguckt wird, wie haben sie was geplant, was haben sie gemacht,
ja.
Was wurde irgendwann mal schon vorgedacht tatsächlich, was kommt dann jetzt zum Tragen, und dieses Puzzeln nebenbei, wenn du das guckst, das ist halt auch sehr faszinierend. Und sie, ich meine, das muss man auch erstmal hinbekommen mit diesen ganzen Zeitebenen, ohne dass dann das irgendwie stört. Also ich finde es auch nie störend tatsächlich.
Es ist vor allem oft so, dass man sich denkt so, ey, cool, endlich kommt jetzt wieder so ein Rückblick. Und also, man muss, okay, da muss man aufpassen. Es gibt ja auch wieder so Seitenoberrückblicke, ja, wo dann erzählt wird so, ja, aber bevor der Raubüberfall losgegangen ist, da hatte die was mit dem und der was mit dem und die was mit die. Und das ist so, das kann schon ein bisschen nervig sein. Aber diese Grundspannung bleibt trotzdem immer da. Und wenn du dann wirklich so einen Rückblick hast, wo dann so, der so als Schlüssel dient, damit du plötzlich verstehst, was da gemacht wird, ist es wirklich so, dass du dann, also so ging es mir, da wirklich sitzt und dann denkst du, boah, geil, ich wollte eigentlich nach der Folge ins Bett, aber das kann ich vergessen, die nächste Folge wird auch noch gut. Ne?
Auf jeden Fall.
Und das muss man ja auch sagen, ich habe selten eine Serie gesehen, die so gut mit Cliffhangern umgeht, die so perfide ist, wirklich Cliffhanger aufzubauen. Ich hatte ja das Glück, dass ich die ersten beiden Teile in einem Rutsch sehen konnte. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich wirklich den ersten Teil gesehen hätte, als er gerade rausgekommen ist, und hätte dann noch ein halbes Jahr warten müssen, um zu wissen, wie es weitergeht, das war hart.
Ja, so wie jetzt in Teil 3 und Teil 4.
Halt. Genau, also Teil 3 hatte auch ein sehr gutes, also was ist das, gutes, aber ein Cliffhanger, wo man wirklich sagt, so, oh, bitte sag mir doch, wie es weitergeht. Bitte, bitte.
Genau.
Und jetzt greife ich mal vor zum vierten Teil. Wie gesagt, ich habe die ersten 4 Folgen gesehen und fühlte mich so am Anfang so, ich weiß jetzt, wie es weitergeht, ja. Und am Ende der 4. Folge wieder so ein scheiß Cliffhanger und ich muss jetzt eine Woche warten, bis ich weitergucken kann. Und es kotzt mich gerade so dermaßen an, wirklich.
Tja, nutze deinen Wissensvorsprung überhaupt nichts.
Ja.
Bevor du jetzt gleich nochmal ein bisschen was zu Part 4 erzählen kannst, vielleicht nochmal zu Part 3.
Ja.
Der knüpft ja so ein bisschen, also zeitlich versetzt danach dann an, ne? Und greift aber auch vieles von dem auf, was in den ersten Teil und zweiten Teil ja passiert ist, mit der Planung und welche Figuren es damals auch schon gab und sowas. Ich hatte aber ein Problem tatsächlich mit dem dritten Teil, ein sehr starkes Problem. Und zwar haben sie etwas vergessen, was sie hätten meines Erachtens machen müssen. Und sie greifen ja das System wieder an. Und zwar diesmal richtig offensiv ja auch.
Ja.
Ne? Was ich irgendwie auch cool, also das ist wirklich cool gemacht auch. Und ich mag sowas. Weiß auch nicht wieso. Genau, auf jeden Fall ist es dann so, dass sie ja dann versuchen, die Öffentlichkeit ja irgendwie mit ins Boot zu holen. Das machen sie aber gar nicht richtig offensiv, also richtig stark. Und das hat mir gefehlt, weil du siehst ja dann Bilder von den Menschen quasi, die dann ja auch vor den Toren dann stehen und sagen, hey, was ist denn da los und so, ne? Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich so eine Bewegung entsteht. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon. Ich habe mir das halt immer damit erklärt, es sind halt dieselben Bankräuber wie jetzt schon mal, also der dritte Teil startet ja 2 Jahre nach dem zweiten Teil.
Genau.
Das die einfach schon so bekannt sind. Das ist so ein bisschen wie, ja, die Debüt-Tour haben sie hinter sich. Das sind jetzt halt schon bekannte Rockstars, die kommen jetzt schon zu ihnen, die Fans, um es mal ganz blöd auszudrücken. Und es gibt durchaus auch im vierten Teil, also in den ersten vier Folgen, durchaus Szenen, wo du halt auch siehst, wie die Leute da wieder vor dieser abgesperrten Gebäude stehen mit ihren Dalí-Masken und die abfeiern und irgendwelche Protestschilder in die Höhe halten. Wobei man auch sagen muss, dass der dritte Teil ja damit auch endete, dass sie selbst eine ihrer Grundsätze, einer der wichtigsten Grundsätze überhaupt halt gebrochen haben, nämlich sie haben ja immer gesagt, wir werden niemanden töten, wir werden kein Blut vergießen, höchstens unser eigenes. Und das haben sie ja gebrochen. Und da muss ich sagen, das wird mir in den ersten vier Folgen des vierten Teils auch ein bisschen zu wenig thematisiert.
Okay. Genau, also was ich meinte, ist so eine Art Informationskrieg, ne? Also gegen die Regierung zu führen. Das wird ja im dritten Teil ja auch so ein bisschen angekündigt, weil sie dann sagen, ja, die haben ja so viel Geld, sich alle Hacker kaufen zu können. So viel Geld haben wir in unserem Haushalt nicht. Und das fehlte mir tatsächlich. Das ist eine vertane Chance, da hätten sie mehr machen können. Und deswegen die Frage, ob sie das in den ersten vier Folgen da zumindest ein bisschen auch aufgreifen. Also dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Regierung und der Gruppe.
Ja, ich glaube, dass sie einfach mehr Zeit damit verbracht haben, einfach diese Alicia Sierra, diese hochschwangere Ermittlerin, halt wirklich so als wirklich Antagonistin zu positionieren. Ja. Und ich finde sie als Figur durchaus interessant. Zum einen ist es die erste wirklich richtig böse Polizistin, die wirklich hochschwanger ist. Mhm. Das sieht schon ganz wirklich aus. Und sie... Die ist halt schon echt widerlich. Also die hat sowas ganz Fieses, ja. Das kommt auch jetzt in den ersten vier Teilen noch mal so ein bisschen raus. Wie gesagt, ich will ja nicht spoilern, aber die wird noch weiterhin als Antagonistin positioniert. Und jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, okay, man hat diese Alicia Sierra jetzt irgendwie geknackt, ja, dann merkt man irgendwie, verdammt, das gehörte zu ihrem Plan. Ne? Ist ja halt so ein, wenn man so will, so ein Machtspiel, dieses zwischen diesem Professor und dieser Sierra. Das Gleiche hat es ja in den ersten beiden Teilen mit ihm und Raquel, und wir wissen ja, dass Raquel mit dem Professor dann glücklich wurde und sie ein Paar wurden. Ich glaube, das wird uns im dritten und vierten Teil nicht passieren. Also Alicia Sierra wird nicht mit dem Professor anbandeln. Das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Das finde ich ganz, ganz interessant, weil wenn ich zurückblicke, ich fand im ersten beiden Teil hattest du Raquel so als Ermittlerin, aber die wurde ja auch schon sehr, also schon genauer vorgestellt mit ihrer Mutter und ihrem Kind und dem Problem mit ihrem Ex-Mann, so dass man die ja gar nicht so richtig als Antagonistin wahrgenommen hat. Mhm. Ja, man hat ja fast schon ein bisschen Mitleid mit ihr, weil sie ja immer diesem Professor hinterhergerannt ist. Und jetzt mit Teil 3 und Teil 4 hatte ich das Gefühl, dass diese Gruppe sich halt erstmals wirklich mit einer, ja, auf Augenhöhe mit einer richtig gemeinen, hinterhältigen Gegnerin befassen muss. Und ich bin gespannt, wie gesagt, wie es jetzt im vierten Teil weitergeht. Denn wir holen es nochmal. Ich dachte, cool, die ersten vier Folgen. Ah, wird schon geil. Und jetzt sitze ich hier. Wir nehmen hier Freitagabend auf, eine Woche vom Start abends. Ich habe die vierte Folge heute im späten Nachmittag geguckt und danach dachte ich echt so, ach nee, bitte. Bitte. Und das Fiese ist, also ich hatte halt diesen Screener von Netflix und als der dann fertig war, stand dann hier nächste Folge gucken. Ich dachte, klar, krieg ich drauf. Und dann kam jetzt so eine Fehlermeldung. Ach nein, verdammt.
Genau, vier Folgen fehlen dir dann quasi noch.
Ja.
Ja.
Das,
Dann musst du halt warten, wie alle wir sterblichen Netflix-Gucker.
Ja. Was ich übrigens an Teil 3 auch irgendwie ein bisschen schade finde. Eine der wichtigsten Figuren in der ersten Staffel, also Teil 1 und Teil 2, das ist echt so scheiße, diese Aufteilung, oder? Ist halt dieser Berlin.
Ja.
Und sie haben ja in Teil 3 so einen Ersatz-Berlin gefunden. Jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, also irgendein Städtename. Ist es Palermo?
Palermo, ist schon ein bisschen her, wo ich es gesehen habe, ja.
Doch, Palermo, der während des dritten Teils halt irgendwann auch mal das linke oder rechte Auge verliert. Mhm. Ich finde den als Figur schwierig. Denn Berlin, der war zwar auch schwierig, da gab es auch immer wieder Momente, wo ich dachte, okay, ich mag ihn nicht, der ist mir gerade so Psycho, aber dann hat er wieder gemenschelt und dieser Palermo ist mir irgendwie zu sehr auf Psychopath getrimmt.
Ja. Genau, also das Problem hatte ich tatsächlich, er ist übrigens Uli Palermo,
ja.
Weil Berlin hatte immer was, also du konntest das immer nachvollziehen, warum er so ist. Und bei Palermo hatte ich nie das Gefühl so, ich weiß jetzt, warum er so ist.
Ja.
Und der ist einfach durch.
Ja.
Das stimmt. Ist zwar interessant, aber halt auch, ja, wie du sagst, schwierig.
Ja. Und ja. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt auf die restlichen Folgen des vierten Teils. Ich will aber auch ganz ehrlich sein, ich glaube, wer schon beim dritten Teil so gesagt hat, so, boah, irgendwie ist die Luft raus, ich glaube nicht, dass der vierte Teil das noch ändert. Also es kommt natürlich nicht an die erste Staffel ran. Die ist, glaube ich, unerreicht, weil die auch noch sowas Frisches hatte. Und da kannte man die Figur noch nicht und hat sie jetzt so kennengelernt. Und was die Figurenentwicklung angeht, ist jetzt Teil 3 und Teil 4 jetzt nicht so dolle. Ich meine, diese Tokio ist halt, die verändert sich halt nicht. Die bleiben halt wirklich fast alle gleich. Ne? Und das ist schon schade, aber Herrgott, ich will halt wissen, wie sie es diesmal schaffen.
Und ich glaube, sie werden es auch wieder schaffen.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich auch, ob, vielleicht weißt du das, ob es in Hollywood vielleicht schon irgendeinen Produzenten gibt, der denkt so, warte mal, spanische Serie, klingt gut. Machen wir mal hier in den USA.
Also bisher glaube ich nicht. Mhm. Aber weiß ich nicht, ob es, kann ich mir auch ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen. Also wenn, dann hätten sie es schon gemacht.
Ja.
Die Frage ist, ob sie weitermachen. Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, alleine schon die Motivation, jetzt im dritten Teil, dass sie halt wieder so ein großes Ding durchziehen, die war ja schon wirklich so, okay, kann man machen. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, es reicht dann auch.
Als nächstes klauen sie den Mond.
Ja, genau. Genau. Ja. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn der Serienschöpfer, dieser Alex Pena oder Pina, wie er heißt, vielleicht eine andere Heiß-Serie macht. Denn mit Heiß kennt er sich aus. Denn auch wenn vieles, wenn man drüber nachdenkt, wahrscheinlich keinen Sinn ergibt, aber in dem Moment, wo ich das halt sehe, gab es bislang keinen Moment, der halt mit diesem Heiß zu tun hat, wo ich dachte so, das ergibt keinen Sinn oder das wird nicht klappen. Das war ganz oft so, wo ich dachte, es ist gewagt, aber okay, versucht's mal.
Genau, und er hat auch ein Gespür für so bestimmte Momente, wo du da auch genau dahin geführt wirst. Ne?
Genau.
Wo du denkst so, ah, okay, jetzt verstehe ich's und cool. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich das, was auch heißt, Filme ausmachen. Also guck dir entweder die Oceans-Reihe an oder alles andere. Also es kommt ja immer dann auf diesen Climax halt drauf an. Ne? Also was passiert am Ende, wie wird's aufgelöst? Ne? Und das kann er tatsächlich sehr gut.
Ja.
Was wir nun, ja.
Wobei ich wollte noch sagen, ich würde, glaube ich, Haus des Geldes aber den Ocean-Film vorziehen. Denn auch wenn ich jetzt geschimpft habe, auf die Seifenoper-Elemente sind mir die lieber als wie Ocean 11 bis 13, weil die Figuren haben halt gar nichts Menschliches, finde ich, an sich.
Das stimmt, ja. Was wir noch nicht angesprochen haben, die Serie hat so ein bisschen auch das ausgelöst, so wie wir heute Netflix kennen. Und zwar mit den Eigenproduktionen in den jeweiligen Ländern.
Ja, das
weil
stimmt.
Ich glaube nämlich, dass gerade dadurch, dass halt Haus des Geldes vor allen Dingen auch so international so stark bekannt geworden ist und auch so einen Hype ausgelöst hat, weltweit und auch die Zuschauerinnenzahlen halt dementsprechend waren, hat das dazu geführt, dass halt Netflix da auch mehr investiert hat. Also ist jetzt nicht der hautabschlägende Grund gewesen, ne? Aber ich glaube, es hat dazu geführt, dass sie noch mehr Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, okay, fuck it, Indien brauchen wir Serien von, wir brauchen französische Serien, wir brauchen eine Serie aus Großbritannien, alles rein. Wir brauchen sogar deutsche Serien, scheiß drauf, ja?
Ja.
Genau, und das deswegen ist Netflix heute so, wie wir es kennen.
Ja, und was halt auch faszinierend ist, Netflix hat jetzt seit 2-3 Wochen dieses Top-10-System und seit ein paar Tagen ist da wieder Haus des Geldes drin.
Ja.
Also das ist schon, die Leute sich wieder angucken, um sich vorzubereiten jetzt auf den vierten Teil. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Und wir oder du wirst ja gleich noch über Kingdom reden und ich glaube, dass ohne Haus des Geldes sowas wie Kingdom nicht da wäre. Das war, glaube ich, für Netflix wirklich ein Augenöffner. Hey, wenn wir eine gute Serie abliefern, ist den Leuten das dann vielleicht doch scheißegal, ob das jetzt amerikanisch, britisch oder jetzt in diesem Falle spanisch ist.
Genau, und du schlägst halt auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bedienst halt einen eigenen Markt in dem jeweiligen Land. Ne? Und auch gleichzeitig bietest du Content international an.
Ja. Und ich bin sehr gespannt, was die Darsteller jetzt auch machen. Also der Darsteller von Professor, Dessen Name, Gott, Alvaro Morte, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen, der, ich bin gespannt, was aus dem wird. Denn ich habe ja immer das Gefühl, der Haus des Geldes besteht aus zwei Gesichtern, was die Werbung angeht. Das eine ist ja diese Dalí-Maske und das andere ist dieser Professor mit seiner Brille und dem Bart.
Stimmt, ja. Ja, mal schauen. Haben wir noch was zu Haus des Geldes?
Ich würde vielleicht noch sagen, dass ich von den ersten vier Folgen sehr angetan war, also die ersten vier Folgen des vierten Teils. Bleib aber dabei, ich glaube nicht, dass Teil 4 ähnliche Höhen erreicht wie die erste Staffel. Das war aber, glaube ich, nach Teil 3 schon klar. Aber wer halt auch Teil 3 mit Abstrichen immer noch gut fand, der sollte sich definitiv den vierten Teil nicht entgehen lassen. Die ersten vier Folgen waren wieder voller Cliffhanger und voller Entwicklungen, die sehr spannend waren. Und ja, ich freue mich jedenfalls auf den 3. April. Ich werde da garantiert sofort, wahrscheinlich morgen nach dem Aufstehen, so, oh, ist es schon online, ist es schon online? Und weitergucken.
Ja, du musst ja auch nicht mehr so viel gucken wie ich jetzt beispielsweise.
Ja, aber vielleicht, wir könnten uns ja gerne danach nochmal zusammensitzen, bei einem anderen abgebinged, irgendwann mal nochmal in aller Kürze nochmal drüber diskutieren, was wir jetzt am vierten Teil zu sagen haben.
Das wollte ich gerade vorschlagen.
Ha, wir sind ein Team, Thomas. Das ist Wahnsinn. Okay.
Genau, das machen wir auf jeden Fall und dann können wir nochmal drüber reden, ob es sich tatsächlich gelohnt hat oder nicht.
Ja.
Okay, dann mache ich mal den Sprung und würde, bevor ich mich nach Südkorea bewege, einmal die Kategorie aufmachen, mein Herz für Serien und einzelne Staffeln auch gerne. Mhm. Allerdings beginne ich mit dem Rant, also kein Herz.
Okay, wenn das was okay kann ist. Es sein, dass es jetzt eine Serie kommt, über die wir schon zweimal gesprochen, also über die du schon zweimal gesprochen hast?
Ja, ja.
Kann es sein, dass in dieser Serie ein älterer Herr mit wenig Haupthaar die Hauptrolle spielt?
Ja, ja,
ist richtig. Kann es sein, dass es eine Science-Fiction-Serie ist?
Oh ja, auf jeden Fall.
Kann es sein, dass sie aktuell bei Amazon Prime zu sehen ist?
Ja, ist sie.
Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
Genau, also ich mache es auch tatsächlich, ich versuche es kurz zu machen. Ne?
Lass dir eine Zeit der Welt, ich rauche mir dir mal eine.
Genau, ich möchte gerne nochmal über Picard reden. Ich hab die jeweiligen Folgen jetzt immer freitags gesehen, hab die letzte, das Finale ist jetzt gelaufen, also heute quasi, und hatte heute Morgen um 0.10 Uhr die letzte Folge angefangen, die ging dann diesmal auch eine Stunde, und hatte immer noch die Hoffnung, komm schon, bring mir irgendwas, gib mir irgendwas, dass ich auch nach dieser Staffel das Gefühl habe, es hat sich gelohnt, sie zu gucken, und ich finde einen guten Abschluss für diese Serie, und ich wurde enttäuscht tatsächlich. Und ich hatte lange drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, es sind einfach ganz viele Dinge, die da verkehrt gelaufen sind, wo weder die kreativen Köpfe dahinter noch Autoren oder sonstiges oder selbst Patrick Stewart kein Gespür mehr dafür hat, was die Ursprungsserie oder was Star Trek überhaupt ausgemacht hat. Also da ist viel passiert im Finale, es ist eine Doppelfolge gewesen, die letzte Woche Freitag und diese Woche Freitag dann on air ging. Und es gab viele Raumschiffe, das kann ich verraten, es wurde viel geschossen, es wurde viel geredet, es waren verzweifelte Momente, Tod und Mordschlag, hätte ich fast gesagt. Aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl, ich bin erstens drin und ich bin zweitens emotional da eingebunden. Okay. Na, also es gab mehrere Momente, wo eigentlich so ein Impact hätte stattfinden müssen, bei mir als Gefühl. Also ich versuche das jetzt einfach mal als Gefühl zu beschreiben. Ne? Mhm. Und das ist einfach nicht passiert. Ich saß da eine Stunde lang und habe wieder zwischendurch mit den Augen gerollt, was ich mittlerweile eigentlich nur bei Picard mache, wenn ich das gucke. Aber zumindest habe ich mir diesmal nicht an den Kopf gefasst. Das ist schon mal gut. Allerdings hatte ich auch nie das Gefühl so von wegen, oh nein, was passiert denn jetzt und oh nein, und das ist einfach nicht da gewesen. Ich war nicht emotional drin, das war mir alles so egal, was da passiert ist, und am Ende, wie sie es dann gelöst haben tatsächlich, da habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Ich würde es jetzt hier nicht spoilern, schaut es gerne nochmal an, wenn ihr das gucken wollt, oder schreibt mich an auf Movie Break, wenn ihr wissen wollt, was mich da so massiv gestört hat. Aber ich fühlte mich wirklich verarscht in den letzten 3 Minuten und hatte mir mehrmals das nochmal durch den Kopf gehen lassen, dachte mir so, was wollt ihr eigentlich von mir? Warum erzählt ihr mir das eigentlich? Also diese ganze Serie, diese ganze Staffel hat mir nichts gebracht im Star Trek Universum.
Ich muss ja gestehen, ich finde es ganz ulkig. Ich erkenne halt so einen Prozess. Also du hast ja die ersten Folgen gesehen, da war es ja auch so, aber hey, es könnte noch besser werden. Dann hast du ja irgendwie noch so ein Zwischenfazit nach ein paar Folgen gezogen. Das war dann auch so, es wird nicht wirklich besser. Und das klingt jetzt wirklich schon wie, sie haben Picard getötet.
ja. Buchstäblich tatsächlich. Okay. Ich weiß es nicht. Wenn ihr noch Bock habt, das weiterzugucken, guckt euch das Finale an, aber erwartet halt nicht so viel. Und eine zweite Staffel ist ja schon bestätigt. Mhm. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Das ist nicht, also es gibt kein Cliffhanger oder sonstiges. Das heißt, alles ist da jetzt offen. Ich hoffe, da hauen sie jetzt nochmal was raus, was sich lohnt.
Kann ich ja sagen, weil Picard mit seinem Weingut keinen Erfolg hat, braucht er jetzt Bier.
Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube, besser als das, was sie jetzt gemacht haben.
Jetzt hast du mich schon neugierig gemacht, aber das klären wir dann nach dem Ende der Aufnahmen.
Ja, genau, dann kann ich dir das erzählen. Ich gucke weiter Star Trek Discovery. Da habe ich weiterhin Lust drauf. Ich wünsche mir weiterhin eine Star Trek Enterprise nach der zweiten Staffel Discovery. Die es gesehen haben, wissen vielleicht warum. Ob ich Picard tatsächlich weitergucken werde, weiß ich noch nicht. Und das heißt viel, weil ich eigentlich von Science Fiction, gerade wenn es um Raumschiffe geht, alles gucke, was da mir geboten wird, weil das halt einfach mein Lieblingsgenre ist. Mhm. Und hier war es jetzt eher so, nein, danke.
Tja, es tut mir ein bisschen leid für dich.
Ja, kannst ja auch nichts für.
Das stimmt. Oder vielleicht doch.
Aber dann gehen wir noch mal weiter mit ein bisschen anderen Serien. Du hast nämlich auch was gesehen.
Ja, Comedy. nämlich Paradise PD von Roger Black und Vaco O'Gwin. Die gibt's bei Netflix zu sehen. Und diese beiden Herren haben schon einmal eine Trickfilm-Comedy-Serie gemacht, die hieß Brickleberry. Und Paradise PD ist, wenn man so will, jetzt eine Art Spin-Off. Denn alle Figuren heißen zwar anders und sehen ein bisschen anders aus, sind aber im Prinzip genau dieselben wie in Brickleberry. Brickleberry drehte sich um so eine Waldeinrichtung, wie heißt das jetzt, Naturschutzeinrichtung, Park Rangers halt. Und Paradise PD spielt jetzt in der Kleinstadt Paradise und handelt vom dortigen Police Department. Und das ist eine Serie, ich glaube, man kann wirklich jeden Gag runterbrechen auf Pipi, Kaka, Ficky, Ficky. Und das kann lustig sein. Ich will auch nicht behaupten, dass ich jetzt bei Paradise PD nie gelacht habe. Aber weitestgehend war das wieder so, oh, okay, cool. Oh, jetzt machen sie einen Meth-Joke. Okay, oh, cool. Oh, man sieht einen alten Mann nackt. Oh, ein Schlabberpenis. Das ist aber lustig. Ha, 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 ha. Ja, nächste Folge. Oh, schon wieder ein Schlabberpenis. Oh, diesmal Schlabberbrüste. Oh, Meth. Ha, 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 ha. Oh, die zählen gerade. Oh, war dicke Hoden. Ha, 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 ha. Oh, er geht kacken. Ha, ha, ha. Das ist halt wirklich konstant. Wirklich yeah. Paradise PD. Ich habe nichts gegen so einen Humor, aber er muss halt dann auch irgendwie mal eine gute Pointe bringen und sich nicht halt darauf ausruhen, dass man halt so einen schlappen Schlabberpimmel zeigt. Deswegen von mir keine Empfehlung für Paradise PD. Die startete die Serie schon am 31. August 2018 und vor ein paar Wochen kam dann der zweite Teil. Es sind, glaube ich, mittlerweile insgesamt 18 Folgen. Eine Folge geht auch immer so, ja, Trickserien-like so 20, 21 Minuten. Wer das mag, es sei ihm viel Spaß damit gegönnt. Ich muss sagen, ich habe mir nicht alles angeguckt, aber recht viel. Das war so in den letzten paar Tagen so meine Gute-Nacht-Serie. Mit der bin ich immer eingeschlummert.
Ich muss ja gestehen, ich habe den Trailer gesehen, also damals schon und jetzt nochmal zur zweiten Staffel, weil ich ja dann bei Netflix startet ja der Trailer meistens automatisch, also du kannst es ja mittlerweile ausstellen. Ja. Und mich hat das immer so ein bisschen daran erinnert an American Dad. Aber so wie das jetzt klingt, ist es blöder als American Dad.
Also ich bin ja kein großer Fan von American Dad oder Family Guy, aber zumindest American Dad hat ja zumindest oftmals noch so ein bisschen gesellschaftliche und politische Satire drin. bei Paradise PD mit ganz, ganz viel gutem Willen könnte man schon sagen, okay, sie machen sich gerade so ein bisschen lustig darüber, wie es die Polizei halt nicht schafft, gegen die Meth-Epidemie vorzugehen. Aber da muss man wirklich mit ganz, ganz, ganz viel gutem Willen rangehen. Denn es ist halt letztlich, wie gesagt, geht's einfach darum, komm, wir zeigen dir einen schlapprigen alten Pimmel. Ist das nicht lustig? Oh, was? Der Gag ist vorbei? Na, hier, noch ein Pimmel. Oh, was? Nicht lustig? Oh, pass auf, wir haben hier einen dicken Typen. Ja, und wir haben hier noch eine heiße Blondine und die ist scharf auf den dicken Typen. Ja, cool. Ja, cool, dann lass uns die mal durch die Kimme gleiten lassen. Oh, das ist ja lustig. Ha, ha, ha. Hey, hat mir schon diesen schlappen alten Pimmel gezeigt? Egal, nochmal. Das ist, es tut mir leid, es ist halt total pubertär und es macht Spaß, darüber zu reden, aber es macht mir zumindest keinen Spaß, das länger wie zwei Folgen zu gucken. Aber wie gesagt, Humor ist halt immer eine schwierige Kiste und es gab durchaus auch ein paar gute Gags. Aber bevor ich jetzt nochmal das Wort, die Wörter schlaffer, schlappriger Pimmel sage, mein Fazit ist, keine Empfehlung. Oder zumindest, wenn ihr euch trotzdem denkt, so, irgendwie, vielleicht ist ja doch was für mich, guckt halt mal rein. Aber erwartet bitte nichts Großes. Das ist kein Family Guy, es ist kein Rick und Dad, es ist kein Rick und Morty. Und ganz ehrlich, noch gibt es ja Rick und Morty bei Netflix. Und solange ihr Rick und Morty habt, gibt es keinen Grund dafür, Paradise PD zu gucken. Kein.
Okay. Dann möchte ich mal ein bisschen Liebe ausschütten, tatsächlich. Und zwar eine Serie, die es wirklich verdient hat, von euch geguckt zu werden. Die vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben, obwohl sie sie eigentlich gucken sollten. Und zwar Castlevania.
Und aber warte, Thomas, Castlevania, ja. Das ist doch ein Videospiel, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein Videospiel. Und jetzt kommt's. Castlevania auf Netflix mit seinen 3 Staffeln mittlerweile ist die beste Videospielverfilmung, die es gibt.
Besser als Postal und Blood Rain?
Ja, ich meine, die Messlatte ist ja nicht sehr hoch. Aber tatsächlich, das, was da abgeliefert worden ist mittlerweile in der 3. Staffel wohlgemerkt, da komme ich gleich zu, das ist wirklich gut gemachte, gut durchdachte, gut erzählte Animationskunst zum einen und zum anderen wirklich eine tolle Übertragung des Videospiels in ein, in dem Fall cineastisch beziehungsweise Serienformat. Also das muss man wirklich mal anerkennen. Das ist echt eine tolle Serie. Ich habe jetzt gerade gesagt, qualitativ gibt's einen Sprung quasi von Staffel 1 zu Staffel 3. Den muss man erstmal schlucken. Weil wenn man die erste Staffel beginnt, die ersten Folgen sind so, ja, ist ganz nett. Gibt so Blut, gibt so Gedärme. Man lernt halt kennen, dass halt Dracula eigentlich Liebe in sich hat, ne, und hat eine Frau und möchte eigentlich nur noch in Frieden leben. Und dann kommt die Kirche, ne, wer kennt's nicht, die macht dann alles kaputt und deswegen kennt Dracula nur noch ein Ziel, die Menschheit vernichten mit Blut, Gedärmen, Feuer und jede Menge Monster.
Ja gut,
das jeder ist quasi, braucht ein Hobby, ne? Genau, jeder braucht ein Hobby. Das ist so quasi die Ausgangslage der ganzen Serie. Und es gibt dann die Figur des Trevor Belmont, der halt vom Belmont-Clan der letzte Überlebende ist. Und wer die Spiele kennt, wird jetzt sofort aufhorchen und denken so, ah, okay, cool, gleich fliegt eine Peitsche durch die Szenerie. Ja, fliegt sie. Genau, und dann erleben wir quasi diese Reise dieser Figuren. Und es kommen noch ganz viele weitere Figuren, die man aus den Spielen kennt. Unter anderem dann auch Alucard, der Sohn von Dracula. Und dann gibt's quasi den qualitativen Sprung von Staffel 1 zu Staffel 2, wo diese Welt größer wird, wo man mehr Figuren kennenlernen, Machtspiele innerhalb dieses Dämonen-Monsterreiches. Und die 3. Staffel geht da halt noch einen Schritt weiter und bringt auch neue Genre-Elemente in dieses blutige, splatterfeste Mittelalter. Genau, und die 3. Staffel ist jetzt seit dem 5. März auf Netflix verfügbar. Und die ist wirklich einfach richtig toll erzählt. Sie liefert philosophische Einschübe, Dinge, wo die Charaktere dran wachsen, zwischendurch so ein bisschen Crime tatsächlich auch, so ein paar neue Figuren, die sehr interessant sind, Mysterien, Mystisches und natürlich auch wieder jede Menge Blut und Gedärme. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht erzählen, weil, wie gesagt, guckt euch das an. Das ist auch relativ schnell durchgeguckt. Die dritte Staffel sind, glaube ich, 10 Folgen. Das ist auch ganz cool. Von der Länge her sind 25 Minuten. Kann man mal recht schnell durchgucken. Und am Ende hat man das Gefühl so, okay, jetzt kommt, jetzt bringt mir Staffel 4. Ich muss noch mehr gucken.
Ja. Okay. Hab ja nichts davon gesehen.
Ehrlich bin. Es wird Zeit.
Ja, ja, ich habe Angst, dass du mich ja versuchst, hier zum Anime-Fan zu machen.
Ja, es klappt auch so ein bisschen.
One Punch Man, mehr nicht. Wo wird eigentlich die neue Staffel One Punch Man?
Also, ja, tatsächlich. Also die muss jetzt auch langsam mal geliefert werden auf Netflix.
Ja.
Netflix.
Geil.
Geil.
Übrigens, wir können ja schon mal hier so einen kleinen Teaser machen. Am 22. April kommt die zweite Staffel Final Space zu Netflix. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich auch noch ein Abgewünscht. So.
Auf jeden Fall.
Ja.
Genau, also wie gesagt, mein Herz für Castlevania.
Und für Netflix sowieso.
Genau, für Netflix sowieso. Genau, also guckt sie euch an. Das ist wirklich toll. Schaut euch das an. Genau. Du hast noch eine weitere Serie.
Habe ich das?
Ja.
Welche?
Mit Katzen und Raubtieren.
Ach, ja, stimmt. Ach so, ja. Ja. O'Neill Redux und Stu, immer gut vorbereitet. Ja, tatsächlich, ich hab, vielleicht kennt ihr das, verehrte Zuhörer, irgendwann, eigentlich mögt ihr was nicht, aber irgendwann gibt es halt einfach den Moment, wo ihr denkt so, ach, jetzt hätte ich trotz Bock drauf. Bei mir ist es so mit True Crime. Ich bin kein erwiesener, großer, also Ich bin kein großer True Crime Fan, aber hin und wieder juckt es mich und dann muss ich True Crime gucken und da gibt es bei den Streaming-Diensten ja eigentlich nur eine Anlaufstelle, nämlich unser geliebtes Netflix. Mhm. Bekommen wir eigentlich irgendwann mal Geld von denen dafür, dass wir es ja alles erzählen? Das ist ja. Und da habe ich mir jetzt Tiger King angeguckt, oder auf Deutsch heißt es Großkatze und ihre Raubtiere. Und das ist eine sehr interessante, sehr weird und sehr teilweise auch sehr amüsante True-Crime-Geschichte. Es geht darum, kurz die Erklärung, in freier Wildbahn leben etwa 4000 Tiger. Allein in den USA leben in Gefangenschaft 10.000 Tiger. Und die meisten dieser Tiger leben nicht in irgendwelchen Zoos, sondern bei Privatleuten oder halt bei Leuten, die ihre eigenen Zoos gegründet haben. So wie ein guter Mann, der sich selbst Joe Exotic nennt. Sieht aus wie der letzte Redneck, überall im Gesicht gepierst und Tattoos und stockschwul. Und der hat ja Beef mit einer anderen Großkatzenhalterin, die findet, dass Joe Exotic die Tiere ausnutzt. Und das endet dann damit, dass dieser Beef so eskaliert, dass Joe Exotic, das kann man ja verraten, mittlerweile im Gefängnis sitzt und dort wahrscheinlich noch über 20 Jahre sitzen muss. Und das Schöne an dieser nicht perfekten, aber doch ganz unterhaltsamen True Crime Miniserie ist einfach, das Verbrechen ist gar nicht mal so im Fokus. Es sind die Typen, die im Fokus sind. Und da sind halt wirklich Leute dabei, dass eine junge Dame, die hat halt bei der Raubtierfütterung ihren rechten und linken Arm verloren. Und erzählt dann wirklich so, ja, ich war im Krankenhaus mit dem Stummel und dann hat der Arzt gesagt so, ja, also wir könnten das irgendwie operieren und dann ein Jahr Reha und dann könnte es wieder funktionieren. Und sie so, nee, machen sie ihn ab. Also solche Typen, so richtige Rednecks, die aber dann auch ganz oft das Klischee des Rednecks nicht erfüllen wollen, wie halt eben Joe Exotic, denn so ein Redneck, der halt wirklich offen schwul ist und so ein Selbstdarstellungsbedürfnis hat. Der hat halt wirklich Songs aufgenommen, Musikvideos und es ist total weird. Und das sind 7 Folgen. Jede Folge geht so ungefähr 50 Minuten. Also wenn euch mal wirklich so der True Crime Hunger juckt, dann könnt ihr das durchaus gucken. Es ist jetzt nichts Großes und ich bin sehr gespannt. Nämlich neben diesen Filmemachern gibt es auch einen Podcast, der heißt, glaube ich, auch Tiger King. Die könnt ihr bei Spotify hören auf Englisch. Und dieser Podcast wurde die Rechte verkauft. Und es soll jetzt demnächst, glaube ich, entweder einen Film oder auch eine Real-Life-Serie geben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das könnte sehr interessant werden. Ja, das ist jetzt alles, was ich zu Tiger King sagen kann. Könnt ihr mal gucken. Ist, wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo ihr, glaube ich, noch in einem Jahr noch drüber schwärmen werdet. Aber wenn der kleine True-Crime-Hunger halt lockt, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen.
Okay. Ich muss ja sagen, ich mag so True Crime Serien eher weniger.
Ja.
Also das ist meistens sehr interessant, auch mit den Hintergründen und so, aber irgendwie kann ich mich damit nicht aufrichten, da so viele Folgen zu investieren und das zu gucken.
Das, was halt bei True Crime ganz oft im Fokus ist, ist, dass man da immer sitzt und sich so denkt, so Gott, ist das schrecklich, und vor allem Gott, wie konnte das passieren? Und bei Tiger King war es bei mir mehr so, ich dachte, Gott, wie konnte das passieren? Und Gott, was sind das für Typen? Ja? Das war halt ganz angenehm. Zur Erklärung, ich hatte halt davor, hatte ich mir schon der Fall Gabriel Fernandes angeguckt. Das war halt wirklich war eine gute True-Crime-Sache. Aber das war wirklich so, wo du echt denkst, so Gott, ist die Welt scheiße? Und Gott, wie konnte das passieren? Und da war Tiger King wirklich ein guter Ausgleich.
Da vielleicht mal die Frage, warum hat Netflix eigentlich da so viele True-Crime-Serien?
Kann
das würde mich wirklich mal interessieren, ja.
Ich glaube, aber das kann ich dir recht einfach beantworten. Wird halt einfach geguckt wie Bolle.
Das ist echt.
Also,
die anderen Streamingdienste haben das halt nicht. So.
Ja, aber in meinem Bekanntenkreis ist True Crime wirklich der Shit. Früher hat man halt eben CSI geguckt und dieses Medical Detectives oder Autopsie, wie es hieß, und jetzt ist halt eben True Crime. Und man muss ja auch sagen, dass diese True Crime-Formate von der Machart hier halt durchaus und wesentlich besser und hochwertiger produziert sind als jetzt hier Medical Detectives, wo du irgendeinen alten Detective vor die Kamera zerrst, der dann sagt so, ja, der Fall war aussichtslos, aber dank der modernen Gerichtsmedizin konnten wir den Mörder fassen. Ja?
Stimmt, das lief ja auch jahrelang. Stimmt, das ist ja auch sehr erfolgreich. Ja, ja, okay, gut, alles klar. Aber da hat, ich meine, Netflix hat ja auch irgendwie ein Gespür für Nischenprodukte, ne? Die irgendwie dann auch trotzdem eine breite Masse irgendwie erreichen.
Und ich kenne mich jetzt nicht aus, was jetzt das Budget angeht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass so eine siebenteilige True-Crime-Serie wahrscheinlich kostengünstiger zu produzieren ist, als nehmen wir als Beispiel mal eine südkoreanische Zombie-Serie.
Ja, aber oh, was für eine Überleitung. Ja. Genau, dann würden wir die Kategorie mal verlassen und ich würde noch mal etwas über Kingdom erzählen wollen.
Ja.
Ich glaube auch eine Serie, also sie war auch in den Top 10, als sie rauskam, jetzt ist mittlerweile die zweite Staffel da, aber trotzdem glaube ich nicht so viele auf dem Schirm haben. Immer noch nicht. Obwohl ja südkoreanische Produktion, ne, auch dank Parasite, ja mittlerweile doch schon mehr.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Pass auf, es geht um Folgendes. Ich finde es ja gut, dass alle Welt Parasite guckt. Ja?
Ja.
Aber nur weil man einmal Parasite geguckt hat, ist man noch lange kein Fachmann für südkoreanisches Kino. Das kotzt mich gerade so dermaßen an. Das, also ganz ehrlich, mittlerweile hat man das Gefühl, so, ich habe Oldboy geguckt und Parasite. Ich bekäme mich aus. Ich meine, ich von mir selbst gebe ja auch, ich bin ja auch kein Experte, was südkoreanisches Kino angeht. Aber ich habe halt schon einige Filme gesehen. Ja, aber bitte, liebe Leute, nur weil ihr Parasite guckt, seid ihr A, kein Arthouse-Publikum, ja, und B, keine Südkoreaner-Fachmänner. Also bitte. Das muss ich nur loswerden, sorry.
Okay, ja, yes, ist okay, genau. Guckt euch mehr südkoreanische Filme an.
Ja.
Und es gibt auch viele südkoreanische Serien mittlerweile, auch auf Netflix, abseits von Kingdom zu finden. Schaut da mal. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch zwei sichten. Das Problem dabei ist, das betrifft jetzt nicht Kingdom, da komme ich jetzt gleich zu, sondern andere Serien aus Südkorea sind ein bisschen lang. Tatsächlich. Die haben meistens dann irgendwie so 20 Folgen, eine Stunde 20. Deswegen habe ich mich da noch nicht rangetraut. Aber wer weiß, ich bin ja jetzt viel zu Hause. Kann ich vielleicht gucken. Genau, aber zu Kingdom. Also, ihr mögt Schwertkampf?
Ja.
Ihr mögt vielleicht historische Settings so Königsfäden und einem Prinzen, der verstoßen ist und Korruption und sowas alles.
Oh, cool,
Und ihr mögt Zombies?
Nee.
Okay, dann ist Kingdom nichts für euch. Genau, also Kingdom dreht sich tatsächlich um diese Elemente, die ich gerade erzählt habe. Wir befinden uns irgendwo im Mittelalter in Südkorea. Das Land ist durch Krieg und Hungersnöte und Korruption gezeichnet und der König ist tot. Aber irgendwie auch nicht tot, weil er wurde durch eine, das ist noch nicht näher definiert in der ersten Staffel, Möglichkeit wieder zum Leben erweckt worden. Nur allerdings vielleicht nicht so, wie es mal gedacht worden ist. Also schon irgendwie, weil man wollte halt den König weiter am Leben erhalten und die Power und die Macht, die natürlich hinter dem König steht, am Leben erhalten. Allerdings frisst der König jetzt Menschenfleisch. Das ist irgendwie nicht so cool. Und das soll halt unter Verschluss bleiben. Gleichzeitig beginnt im Süden des Landes eine Epidemie zu erwachsen, wo genau solche menschenfleischfressenden Zombies arme, unschuldige Bauern überfallen. Mhm. Und der Prinz wird halt hingeschickt, um das eigentlich nicht zur Untersuchung, sondern eigentlich dahin zu gehen, um da mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und er gerät halt genau in diese ganze Kacke hinein. Das ist so ein bisschen so das, was in der ersten Staffel passiert.
Kurze Frage, und, ich habe es ja nicht gesehen. Aber das klingt jetzt so, dass der König, obwohl er ein Zombie ist, immer noch Entscheidungen trifft.
Nein, tut er nicht.
Okay.
Genau, also das ist halt im Hintergrund passiert so eine Verschwörung. Es gibt da so ein, das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob du schon mal koreanische Historienfilme gesehen hast.
Nicht so viele, aber ich kann mir schon denken, dass da irgendwelche Typen halt sind, die Leute halt glauben lassen wollen, der König lebt halt noch.
Genau, also man muss dazu sagen, das mittelalterliche System aus Korea, beziehungsweise auch später noch, bis hin ins 15., 16., ich bin kein Geschichtsexperte da in dem Bereich, aber das ist halt sehr gut bürokratisch strukturiert. Ne? Also okay. Es gibt dann den ersten Kanzler, es gibt einen zweiten Kanzler, es gibt ganz, ganz viele Minister, ne? Es gibt ganz viele Dinge, die dort beachtet werden müssen, von der Etikette her, vom Protokoll her. Es gibt jemanden, der zuständig ist fürs Militär, für die Wirtschaft. Also so ganz anders, als wir das vielleicht hier kennen aus dem Mittelalter. Das gab's da alles schon. Und dementsprechend ist das so ein bisschen kompliziert, da auch durchzuschauen. Aber es gibt jemanden, der das Militär unter sich hat und der diese Geschicke leitet. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Kaste oder einen Clan quasi, der sehr machtvoll ist und sehr viel Geld hat, der auch an der Macht bleiben möchte. Und deswegen versucht diese Seuche zum einen irgendwie zu verstecken, ne, dass sie gar nicht stattfindet und natürlich auch zu ihrem Vorteil zu nutzen. Und der Prinz halt als eigentlicher Thronerbe, ne, der aber nicht weiß, dass der König eigentlich tot ist, weil sein Vater nicht tot ist, der aber eigentlich ein Bastard ist, darf eigentlich nicht König werden. Genau. Also das ist so das, was so nebenbei als Hauptstoryline dann läuft. Und der Rest ist tatsächlich ja fucking Überleben. Ne? Also diese Zombies sind nicht ohne. Die sind schnell, die sind tödlich und sie können keine Hitze ab. Das ist, glaube ich, somit die einzige Überlebenschance, die sie gerade in der ersten Staffel oftmals haben, dass diese Zombies halt nicht überall hinkommen und sich tagsüber halt verstecken. Genau, aber das ändert sich auch in der zweiten Staffel. Genau, also was ich über die Serie insgesamt sagen kann, ist, dass sie zum einen sehr, sehr cool inszeniert ist. Mhm. Es sind 6 Folgen jeweils pro Staffel, die gehen dann 45 Minuten, also ist jetzt auch nicht gigantisch viel, tatsächlich lässt sich sehr, sehr gut weggucken und man sollte jetzt tatsächlich Staffel 1 und Staffel 2 in einem Rutsch gucken, weil Sibbe guckt die aktuell und ich habe sie geguckt. Es ist ein bisschen schwierig am Anfang in der zweiten Staffel wieder alle Figuren kennenzulernen und reinzukommen, ne? Mhm. Wir hatten das ja bei Narcos Mexiko, wo dann in der ersten Folge ja alle Figuren wieder zusammenkommen und wieder auseinandergehen und du wieder auf dem Schirm bist, was wo passiert, ne? Das ist halt da nicht, sondern du musst dir halt diese ganzen Ministernamen und Titel und sowas merken, damit du halt drin bleibst. Das ist jetzt natürlich für Menschen, die jetzt direkt einsteigen in Kingdom, deutlich einfacher. Die ist eine sehr, sehr coole Zombie-Serie. Ne, also es gibt sehr viel Gore, sehr viel Blut, coole gemachte Zombie-Kämpfe und gerade das Finale der zweiten Staffel ist wirklich fantastisch gemacht. Also das hätte ich mir auch im Kino gegeben, gerne.
Kurzer Fun-Fact, eigentlich sollte Staffel 1 nicht 6, sondern 8 Folgen haben, aber die haben ihr Budget schon komplett nach 6 Folgen verbraten.
Ja. Genau. Und ich bin froh, dass sie jetzt trotzdem noch eine zweite Staffel gemacht haben und wahrscheinlich auch eine dritte Staffel kommen wird. Das kann ich schon mal sagen. Also es gibt zumindest, wird darauf hingewiesen, dass noch mehr kommt.
Ist sie denn auch spannend oder ist sie mehr Action fokussiert bei den Zombies?
Teils, teils. Also es gibt so Folgen, die konzentriert sich vor allen Dingen darauf, auf den Überlebenskampf. Ne? Da ist dann durchaus viel Action mit so ein bisschen kurzzeitig holen wir Luft. Und das ist dann sehr spannend. Und natürlich auch, wie die ganzen Menschen und die Figuren mit dieser Katastrophe umgehen. Ne? Also dass der Prinz zum Beispiel macht da eine sehr, sehr starke Wandlung durch. Und gleichzeitig muss er halt auch mal gucken, wem kann ich vertrauen, wie kann ich meine Macht zurückgewinnen, was ist überhaupt das Wichtige für das Land und die Bevölkerung derzeit. Also das spielt auch immer wieder eine Rolle. Also es wird immer nicht nur dieser kleine Konflikt und diese Zombies in den Fokus gestellt, sondern auch immer wieder das Land und halt auch diese Politik dahinter. Genau, und deswegen gibt's immer so ein bisschen mal Action, mal wieder dann tatsächlich viel Figuren, viel da Storytelling, bevor es dann wieder richtig zur Sache geht.
Okay. Ich habe sie noch nicht geguckt, sie ist auf meiner Liste, denn alles, was ich bislang gesehen habe davon, ist halt großartig aus. Mhm. Also das war so eine Serie, ich glaube, die kannst du alleine durch Standbilder verkaufen. Ja. Weil alle Standbilder, die ich gesehen habe, sahen halt großartig aus, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich musste mich halt jetzt durch Haus des Geldes fühlen, nicht armer Kerl. und durch Tiger King.
Genau, also ich kann da echt nur noch mal eine Empfehlung für aussprechen. Mhm. Wenn ihr Zombies mögt, wenn ihr vielleicht so ein bisschen Kontakt schon mal mit koreanischem Kino oder Settings oder mittelalterlichen Sachen hattet, guckt da unbedingt rein. Das ist mit das Beste, was ihr da gerade bekommen könnt in diesem Bereich. Ne? Also das ist natürlich sehr eng gefasst. Danach könnt ihr euch dann Train to Busan noch mal angucken. Und dann dieses Jahr wahrscheinlich oder nächstes Jahr den Fortgänge, also den zweiten Teil. Also da kommt gerade, genau, da kommt einfach gerade viel cooler Shit. So, und das sollte man schon gesehen haben. Und wie gesagt, das ist auch relativ schnell durchgeguckt.
Wie lange geht denn eine Folge?
45 Minuten.
Ja, okay, das ist dann wirklich 12x45. Ja, doch, das kann man machen.
Genau.
Ja. Also wie gesagt, sie ist auf meiner Liste, sie bleibt auch auf meiner Liste. Denn ich bin jetzt kein so großer Zombie-Fan wie du. Aber die sieht halt schon stark aus. Ne?
Ja.
Ja, danke.
Für deine, ja, sehr gerne.
Deine Meinung. Darf ich hier noch einmal kurz, wir haben hier heute wirklich Netflix abgefeiert. Ich würde gerne diesen Podcast dafür nutzen, noch einmal Netflix für einen Film zu loben. Ist das in Ordnung?
Ja, mach ruhig.
Ich habe jetzt vor ein paar Tagen den bislang besten Film des Jahres gesehen bei Netflix, eine Dokumentation, die im Original Crip Camp heißt, im Deutschland glaube ich Sommer der Krüppelbewegung, ja, danke dafür. Guckt euch bitte, 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 bitte diese Dokumentation an. Sie ist ein wahres Highlight, ein Goldstück. Ich mag es ja nicht, wenn man sagt, so dieser Film, den muss jeder mal gesehen haben, aber ich würde mich breitschlagen lassen, dass man das über diesen Film sagen wollte. Es geht darum, dass 1977 halt behinderte Kinder und Jugendliche in ein Camp kommen, in ein Sommercamp und sich das und die ja, den Sommer ihres Lebens verbringen. Und es wird dann erzählt, was aus diesen Leuten wurde und wie aus diesem Camp halt quasi, wenn man so will, eine Rebellion entstanden ist für den Kampf für gegen Diskriminierung. Eine grandiose Dokumentation. Ich hatte noch nie nach einer Dokumentation Tränen in den Augen und doch so gute Laune. Guckt euch diesen Film bitte an. Ich weiß, wir sind hierbei abgebinged, aber ich muss das einfach sagen. Ich habe mich ein bisschen in diesen Film verliebt. Ich danke für eure Zeit.
Ich habe ihn auch schon nach deiner Kritik sofort auf meine Watchlist gepackt. Ich hatte ihn schon gesehen gehabt und dachte mir so, okay, ist das jetzt was für mich oder nicht? Und hatte dann eine Kritik gelesen und dachte mir so, okay, cool, zack, in die Watchlist. Die ist jetzt nicht gerade klein, meine Watchlist, aber Filme schaffe ich meistens schneller als Serien.
Ja, also wie gesagt, war für mich wirklich so, ich hatte den Film schon so ein bisschen auf der, ja, im Visier. Ich habe Anfang des Jahres so ein Special gemacht, so mit den interessantesten Netflix-Eigenproduktionen, die uns dieses Jahr erwarten. Da war er schon mit drauf. Und ich war wirklich hochgradig angetan, was dieser Film erzählt, wovon er erzählt und mit welcher Lebensfreude und Leidenschaft er darüber erzählt. Wirklich ein famoser Film. Guckt euch ihn bitte an.
Okay. Netflix.
Geil.
Ja. Okay, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, wir haben das nächste Mal wieder eine Serie. Also wir haben zwar Haus des Geldes jetzt gemeinsam gesprochen, aber wo wir nochmal als Gesamtes auch drauf schauen können. Mhm. Aber da haben wir gerade nicht so viel. Ich gucke auch derzeit, glaube ich, mehr als du.
Das ist wahr, ja, das ist tatsächlich wahr. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden bei Haus des Geldes nochmal was machen, wenn wir den vierten Teil gesehen haben. Dann Final Space Shuffle 2 werden wir zusammen machen. Da kommt noch einiges. Aber wir beide reden halt gerne auch aneinander vorbei, wenn es um Serien geht, wie heute. Das heißt, ich rede über Großkatzen und du über Captain Picard.
Genau. Ja. Das wäre auch das Fazit für heute. Genau, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die Abgebitscht-Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like, verbreitet den Podcast, teilt die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde, gibt uns Kommentare natürlich auch, was ihr zu den Serien sagt, ob ihr vielleicht auch das Finale von Picard gesehen habt und sagt so, das ist aber ein Meisterwerk, was ist los mit dir? Dann erklärt mir gerne warum, das würde mir freuen und genau, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal und übergebe an dich, Stu.
Ja, ich mach's kurz, bleibt gesund, bleibt zu Hause, tschüss.